Ja. 100. Folge, Bruder.
Ja, Bruder. Und wir sitzen uns gegenüber.
Ich freue mich, dass du hier bist.
Ja, Mann. Danke für die Einladung.
In meiner riesigen Residenz. Wir sind im linken Flügel der 120.000 Quadratmeter Residenz von Credibil.
Anwesen, Bruder. Anwesen.
Anwesen. Wir müssen auch aufpassen, dass hier nicht gleich irgendwelche Pferde durchs Wohnzimmer laufen. Ich freue mich, dass du hier bist.
Ja, Bruder, war schwer zu finden. Ich bin mit dem Auto durch dein elektrisches Tor gefahren. Ja. Und dann fährt man nochmal so 600 Meter.
Dann musst du erstmal.
Dann sieht man das Haus hinten.
Ja.
Und dann gibt es vor deinem riesigen Eingang.
Springbrunnen, Bruder. Springbrunnen. Springbrunnen. Und da musst du aufpassen, dass du nicht links machst, weil wenn du rechts machst, dann ist Verlauf. Ja, kannst du dich
wirklich
verlaufen.
Leute, die so wohnen, Bruder. Das ist geisteskrank.
Ja, ich beispielsweise. Herzlich willkommen, ihr befindet euch mitten in der Folge 100. Wir haben uns eingefunden bei mir zu Hause und für mich ein bisschen ungewöhnlich, hier in meinem eigenen Haus mit Brille und Mütze zu sitzen, aber wir machen ja alles für die Kunst.
So
ja, wie geht's dir, Bruder?
Gut geht's mir, Bruder. Ich bin in Frankfurt, du hast mich eingeladen. Wir haben gestern einen wahnsinnig guten Song fertig gemacht.
Ja.
Und ich weiß gar nicht so richtig, was wir hier besprechen sollen, weil ich habe released am Wochenende, Brennpunkt, danke Bruder, Brennpunkt ist rausgekommen und ich hatte keine Zeit, Deutschrap zu hören.
Halb so wild, also diese Folge ist eine ganz, ganz, ganz besondere Folge, weil ich habe mir überlegt, dass wir nicht über Deutschrap reden. In der wöchentlichen Auskopplung, sondern dass wir über unsere Songs reden. Die Leute haben mir geschrieben, dass wir gerne wissen würden, wie wir uns kennengelernt haben. Mhm. Ein anderer hat geschrieben, dass wir gerne so, dass er gerne unsere Lieblingszitate hören würde. Also wer diese Folge hört, diese Woche geht es nicht um Deutschrap per se, sondern es geht um Frustra und es geht ein bisschen um Credibil. Und ja, vielleicht können wir noch ein paar Interpretationen raushauen. Vielleicht haben wir uns überlegt, dass wir uns sogar die Songs, die wir heute besprechen, als Free-Download zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, es gibt die Songs aus unserer Jahrzehnten Freundschaft, tatsächlich über 10 Jahre, als Free-Download.
Ja, vor allem Free-Download, weil es diese Songs so nicht gibt.
Genau.
Es sind Songs, die wir damals aufgenommen haben. Wir sind in Vorbereitung zu der Folge mal durch die ganzen Ordner gegangen. Ich habe alte Sachen rausgekramt und habe so geisteskranke Parts gefunden von 2009, 2010 und dachte, oh Gott, das ist schon ein paar Jahre her und wie habe ich da gerappt?
Und Papa, hast du gerappt, Bruder?
Ja, aber so, ne?
Bis heute noch. Chief, Alter. Ja, aber das ist unser Geschenk an euch. 100 Folgen Resümee. Viel Spaß mit den Songs.
Yes, sir. Wir sprechen über einige Themen. Wir haben, uns wurden im Vorfeld einige Fragen gestellt. Unter anderem, wie haben wir uns kennengelernt? Und ich meine, ich habe das schon mal ein, zweimal erzählt, unter anderem bei deiner Reportage Sternrampe. Oder wie? Stern, hieß das so? WDR?
Bayerischer Rundfunk war
das. Bayerischer Rundfunk, ja, ist im Grunde auch öffentlich-rechtliche.
So.
So, und da hatte ich das kurz erklärt, wie wir uns kennengelernt haben, aber mir ist so aufgefallen, aus deinem Mund haben das, wahrscheinlich hat das niemand gehört.
Ja, das liegt daran, dass ich so regelmäßig brechen und unterdrücken muss, damit ich über dir, über dir noch hinweg mein Ego füttern kann. Tatsächlich, Bruder, habe ich das, glaube ich, so noch nie erzählt. Also klar, in meinem privaten und Bekanntenkreis habe ich es auf jeden Fall schon erzählt. Weil es einfach eine unfassbar lange Geschichte ist und jeder, der dazugekommen ist, der fragt sich, hey, was geht ab? Wie sind die so zueinander? Wie lange sind die schon?
Ja, zumal ich ja in Berlin aufgewachsen bin und du in Frankfurt aufgewachsen bist.
Ich bin tatsächlich zum Umzug nach Frankfurt als 14, 15-Jähriger, habe ich mich so mit Rap beschäftigt und damals, ich weiß nicht, ob man das noch kennt, Du wirst es gleich bestätigen, weil diese Gangsters.com, kennst du das noch, oder?
Mm-hmm.
Diese Geschichte, wo man seine Parts hinschicken konnte und dann konnte man da 1000 Euro gewinnen.
Ja, 16 Bars, nee, 16er für 1000 Euro genau. Hieß das Ganze. Es war ein Essen, Ruhrpott. Das Ganze wurde von Manuelsen und Favorite moderiert.
Ja, unter anderem.
Und dann konnte man als Newcomer dort so Parts einschicken.
Oder 1000 Euro war damals die Welt, ne? 1000 Euro habe ich gedacht, boah, Digga, wenn ich 1000 Euro hätte, ich würde alles damit machen. Und damals hast du nicht daran teilgenommen, glaube ich, oder?
Nicht, ein Kumpel von mir.
Genau, der Fro hat daran teilgenommen, der hieß Neukölln-Kreuzberg, der Song.
Mhm.
Der hat auch tatsächlich gewonnen. Und dann hat der, ich erinnere mich noch, dass, ich weiß nicht, ob vielleicht können wir es ja kurz einblenden. Ja, ja, wenn du es schaffst, check das mal ab. Es gibt Gangsters.com von der ersten Staffel der Finalsieger Fro. Mhm. Und dann sieht man dich mit Fro auch bei Gangsters.com sitzen. Und Manuelsen auch.
Juwel war da noch da. Juwel genau, war dick. Oder ich habe gezittert. Boah,
der war heftig, Alter. Auch liebe Text Grüße auf, an Juwel. Überkrasser Rapper. Und da bin ich das erste Mal auf dich und deine Jungs aufmerksam geworden. Mhm. Und ihr hattet damals dieses People of Color gemacht.
Mhm.
Das war die Rap-Crew aus Berlin, wo ich so das erste Mal mich so nicht nur Bruder, ihr habt mich anders berührt, weil zu der Zeit, gerade im jugendlichen Alter, ist man auf der Suche nach Antworten auf seine Fragen. Und die Zeilen, die du damals gedroppt hast, und auch so dieses ganze melancholische, wir machen Kanaken auf anders, das hat einen so, ich weiß noch, wie ich einmal im Kino war, und nach dem Kino hatte ich irgendwie Streit mit der Familie gehabt und dann bin ich gelaufen und ich habe die Privation damals auf den Kopfhörern gehabt. Das ist ein Song von Frustra, den könnt ihr jetzt hören.
Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn ich schreibe, fühle ich mich ein bisschen frei, doch ich spitte nicht mehr. Ich bin umgezogen und wohne ja zwischen den Snares. Und bleibe wach, find kein Schlaf in der Nacht, weil das Leben auf der Straße uns wahnsinnig macht. Hier ist es kalt und die Knochen sind weich, denn wir leben in einer Gegend, wo die Sonne nicht scheint. In einer Gegend, die Ghetto wirkt, wegen Hartz IV. Hier sind die Lungen schwarz, als wären sie tätowiert.
Und genau diesen Song, der hat mich hart lange begleitet. Ich bin tatsächlich in der Nacht jetzt nicht lange weggeblieben, sondern bin auch wieder nach Hause, also habe meinen Weg nach Hause gefunden, aber das war immer so eine Musik, die einen so, die hat dich wohlfühlen lassen, wenn es dir schlecht ging.
Mhm.
Weißt du? Und das war so eine Antwort auf die Frage, warum tut's weh? Mhm. Und teilweise, es gibt eine Zeile, die ich krass feiere, hier nicht Deutsch, dort bin ich kein Türke, Ausländer sein heißt Leben zwischen zwei Stühlen.
Mhm.
Das war so eine Zeile, wo ich so gemerkt habe, ey, die Jungs von People of Color und vor allem Frustra, die sprechen anders zu mir als jetzt, keine Ahnung, zu der Zeit gab es sehr viel Kanaken-Rap, der dich hart gemacht hat, weißt du? Wenn du was abbekommen hast, kannst du entweder aktiv dagegen arbeiten oder du kannst für dich arbeiten. Und das sind zwei verschiedene, riesengroße Unterschiede, wie ich so irgendwann mit den Jahren mitbekommen habe, dass man nicht Feuer mit Feuer bekämpft, sondern halt Wasser braucht, um dieses Feuer zu mildern.
Zu löschen.
Genau, Bruder. Und ja, Bruder, da habe ich dich das erste Mal mitbekommen und dann hatte ich Gott sei Dank, nicht Gott sei Dank, MySpace sei Dank und was gab es noch? MSN und ICQ sei Dank, irgendwann den Kontakt zu dir aufgenommen.
Stimmt.
Ja. Und ich war dann in der 9. Klasse in Berlin.
Klassenfahrt.
Ja, Mann. Erinnerst du dich noch, wie ich das erste Mal bei dir vorbei? Ja. Ich erinnere mich noch, wie dein bester Freund, auch mittlerweile mein Bruder so, einer meiner engsten Freunde.
Bester Mann.
Nach 10 Jahren Freundschaft, kann man das so sagen, mich abgeholt hat. weil ich so ein Zeitfenster von 2-3 Stunden hatte, wie ich kurz von der Gruppe weg konnte, ja. Also von der Klassengruppe und danach wieder dorthin zurückgebracht werden musste. Und ich so quasi zu dir in den Block gefahren bin. Ich erinnere mich noch an so, wie es dort aussah. Ich weiß ja immer noch, deine Mutter und die Family ist ja immer noch dort so. Und wie es dort, wie viele Menschen auf wie wenig Raum und ohne dich jetzt so abzuwerten, das kam mir alles sehr bekannt vor. Also ich habe bis 22, ich glaube sogar 23 mit meinem Bruder ein Zimmer geteilt so. Und ja, komischerweise war das klingt jetzt natürlich, wenn wir jetzt in der Öffentlichkeit darüber reden, klingt das so abwertend, aber das war es gar nicht. Ich habe mich voll heimisch gefühlt so. Und ich weiß noch, wie ich extra zu dir gefahren bin, um ein People of Color T-Shirt zu kaufen. Und dann, die gab es einmal in weiß und einmal in gelb. Und ich habe von jeweils, also das war mein Klassenfahrtgeld so, ich habe jeweils eins davon gekauft und bin wieder nach Hause gefahren. Auch dein Bruder Emre kennengelernt, der überjung noch, kein Bart, ich ja auch nicht, Bruder. Wir waren beide, wir sind ja ungefähr gleich alt.
So. Ich kann mich noch ein bisschen dran erinnern, da hatte mich der Uno angerufen, hat gesagt, ey Bruder, hier ist jemand aus Frankfurt und so, den kennst du auch, der würde gern ein T-Shirt kaufen.
Alter, wenn Uno nicht gewesen wäre, Bruder.
Ja, der hat uns vermittelt und ich so, ja klar, kommt rum. So, und wir haben damals jugendlicher Leichtsinn, wir haben eine Rap-Crew gemacht und es war halbwegs auch erfolgreich, also wir haben auch ein paar Konzerte gespielt und so in der Zeit und dann hatte ich so die Vision, ey, wir müssen jetzt Merchandise machen und wir müssen jetzt Geld verdienen und hab dann so auf ganz günstig Fruit of the Loom mäßig, habe ich dann T-Shirts drucken lassen, 50 Stück, davon haben wir 20 verkauft, den Rest haben Verwandte in der Türkei bekommen, Bruder. Real, real. Aber nichtsdestotrotz haben wir Merchandise verkauft und es war das erste Mal, als ich dann in Kreuzberg unterwegs war und jemanden, den ich nicht kannte, in diesem T-Shirt zu sehen, war ein unfassbar geiles Gefühl. Wo ich dachte, hey Digga, der weiß gar nicht, dass ein T-Shirt von mir ist, so mäßig. Oder der weiß das, ich muss jetzt mal gucken, dass er mich nicht erkennt. So auf arrogant auf einmal.
Arrogante Pate.
So. Geil. Aber dann hat er mich angerufen und hat gesagt, ey, ich habe jemanden aus Kreuzberg, aus Frankfurt. Ich komme rum.
Kontakt über dich zu dir, sondern über Firo. Firo hat dann ist selber gar nicht aufgetaucht, hat mir Onur geschickt und Onur hat mich dann netterweise zu dir gebracht. Ja. Ich erinnere mich noch, Bruder, was da alles entstanden ist, seitdem, was für eine Freundschaft wir pflegen. Ich bin sehr dankbar, dass ich dich habe, Bruder. Also auch abseits von diesem Podcast, dich als Freund betiteln zu dürfen, ist
mein Herz schmilzt gerade.
Ist wirklich mir ein großer Segen in meinem Leben.
Kann ich nur zurückgeben.
Auch Honor, lieben Grüße an meinen Bruder.
Aber das Lustige war, danach hast du ein T-Shirt gekauft.
Ja.
Und ich glaube, zu der Zeit hatten wir noch gar keinen Kontakt. Und dann bist du nach Frankfurt zurück und hast mir dann über MySpace geschrieben, ey, vielen, vielen Dank, dass du mir das T-Shirt da verkauft hast. Und dann konnte man bei MySpace ja auch Songs hochladen.
Ja.
Und da hatte ich auch meine Songs drinne. Und dadurch kam es, glaube ich, so zustande, dass wir uns gegenseitig dann halt auch Props gegeben haben, reingehört haben. Du hießt damals noch Impact.
Ja, Mann, das ist eine Zeitinfo, die niemand hat. Ja. Also außer die Leute, die mich seit über 10, 13, 15 Jahre kennen. So. Ja. Aber ja, Mann.
Freshe Sachen gemacht, Alter. Und der Kontakt blieb natürlich dann, ne?
Das war nicht so wie heute, ich aus meinem Leben erzähle. Also doch, ich habe damals auch aus meinem Leben erzählt, aber mein Leben war ein anderes so. Ich, in Marburg hatte ich wir waren nicht reich, wir waren nicht arm. Mir war bekannt, dass meine Eltern beide doppelt arbeiten müssen und sowas. Das kennt man, aber das war jetzt nicht viel mit Kriminalität oder ich habe nicht zugesehen, wie die Hälfte meines Freundeskreises irgendwie in Geschäfte verwickelt ist.
Ja.
Und das hat sich alles dann hier in Frankfurt erst geändert. Und als ich dann hier war, habe ich gemerkt, okay, meine Musik ändert sich, weil mein Leben sich ändert. Und wenn ich mein Leben wirklich in die Richtung ändern oder verändern lassen will, die ich als gut empfinde, dann muss ich die Sache in die Hand nehmen. Und als ich dann Credibil gemacht habe, habe ich dann wirklich meine Musik und das, was ich denke, was ich sage, was ich tue, verantwortlich, also mit Verantwortung strukturiert und gemacht. Ja, Bro, und dann ist Credibil entstanden. Nicht, dass ich jetzt der krasse Straßenbanger wäre oder so, aber ich glaube, dass die so eine Mischung aus der Erfahrung, die ich gemacht habe und die Vorlage von dir als älterer Bruder, in dieser Musik mich schon krass beeinflusst hat. Ich weiß halt nicht, guck mal, beispielsweise von diesem Tag, wo ich dir erzählt habe, dass ich im Kino war. Hm. Ich weiß nicht, ob ich wieder nach Hause gegangen wäre, hätte ich nicht deine Musik gehört. Verstehst du?
Okay, diese
das ist ein großer, geteilt. Eben, das ist ein großer, großer Unterschied. Hm. Welcher Wolf dort gefüttert wird, ob es der Gute ist oder der Böse ist, hm. und wer da bestärkt wird. Und ich glaube, dass die Musik, die ich heute mache, auch nicht dieselbe gewesen wäre oder ich vielleicht sogar abgerutscht wäre und jetzt, keine Ahnung, Straßenrap wie jeder andere in Frankfurt machen würde. Ohne die zu schmälern, die soll es auch geben, so, aber es gibt einen Punkt, wo ich mich entschieden habe, etwas Gutes daraus zu machen. Mhm. Und ich glaube, ich bin gut gefahren, so.
Ich habe auch eine Zeile immer von dir sehr gefühlt, das war als Credibil schon, der beste Tag meines Lebens, als du den Remix gemacht hast. Ich kann die Zeile nicht eins zu eins wiedergeben, vielleicht hilfst du mir, wenn du die jetzt drauf hast, aber da sagst du auch, wir sind mehr als nur
Block, Street, Ghettos und G's, in meinem Kopf fließt oft viel Melancholie.
Genau, das.
Und ich schiebe Kopfkrieg, hoffe, sie merken, wie viel jedes Wort wiegt.
Ton,
wir sind beinahe angekommen. Ja.
Und dieses Gefühl, wir sind mehr als nur das, das war dieser Keyword, dieses Keyword, wo ich gedacht habe, okay, der Junge ist es. Das ist das, was ihn ausmacht, das ist das, was ihn anders strahlen lässt.
Ja.
Und ich glaube, das war auch so das Ziel, als ich Musik gemacht habe oder angefangen habe, Musik zu machen, das irgendwie anders zu machen, dieses Thema Grips immer mehr mit reinzubringen. Und jede Nachricht, einmal im Monat schreibt irgendjemand, ey, deine Musik hat mich irgendwie gerettet oder dazu geführt, dass ich wieder auf die Beine kam und mir ging es sehr schlecht und du hast mich begleitet und wieder aufgepäppelt so mäßig. Und das ist ein fremder Bruder, der die schreibt und
aber du bist nicht fremd für ihn. Also
das ist das.
Wenn man sich identifizieren kann mit einem Jungen aus dem Block, der sein Zimmer teilt mit seinem Bruder so, dann ist er nicht so fremd, wie man denkt. Und zu diesem Mehrsein, da ist mir gerade eine Zeile eingefallen von dir, wo würde ich die zuordnen? Ich meine, dass du viele Zeilen auch immer mal wieder so recovered hast und danach in andere Zeilen, das kann by the way auch nicht jeder, weil die Zeilen schwach sind, aber wenn die Zeilen wirklich gut sind, so wie bei dir, dann kann man die Zeilen recovern und ich meine, dass sie zuletzt bei Kein Gangster zu hören war. Und jetzt kommt's, ich will ein Leben ohne Zaun, in meiner Gegend ist der Regenbogen grau. Früher hatte ich dieses in meiner Gegend ist der Regenbogen grau sehr hart gefühlt, aber heute aus der Interpretation, die ich so nehme oder machen würde, steht dieses ich will ein Leben ohne Zaun für dieses ich will mehr sein als nur das, was mir was in meiner nächsten Umgebung mir widerfährt und dann das spiegeln, weißt du, diesen Zaun quasi zu umgehen oder zu übersteigen, welches Bild auch dir lieber ist, ist in der Entwicklung sehr entscheidend. Weil entweder kannst du nur noch diesen grauen Regenbogen sehen oder du konzentrierst dich darauf, dass du über diesem Zaun willst und ein Leben ohne Zaun führen willst. So. Ich glaube, das hat sehr viel dazu beigetragen.
Ja, Mann. Ich meine, dieser Regen ist ja auch immer so ein bisschen Sinnbild, so, ne? Das hat man meistens bei so traurigen, sei es traurigen Beats, sei es traurige Musik, wo teilweise auch Regengeräusche mit drinne sind und das noch melancholischer wird. Ich habe deswegen übrigens auch in allen meinen Musikvideos, die ich rausgebracht habe, immer darauf geachtet, dass Sonnenschein ist. Das sind jetzt so kleine Details, ne? Aber das sind so Kontraste, weil dieser Regen steht ja auch nur als Sinnbild dafür, dass es uns schlecht geht oder dass von oben etwas auf uns runterprasselt, weil wir unten sind und der da oben hat die Kontrolle mäßig. Also ich finde es sehr interessant, auch das, was ich an dir sehr schätze, dass du auch immer auf die Details geachtet hast. Das ist ja nicht nur bei der Musik so, sondern also jüngstes Beispiel ist das Kendrick Lamar Album mit ganz, ganz vielen Details, wo man richtig reinhören muss. Aber auch bei Filmen bin ich immer so der große Fan davon gewesen. Einer meiner Lieblingsfilme ist Die üblichen Verdächtigen, wo am Ende des Films irgendwie klar wird, okay, what the fuck, so ist es jetzt das, was ich glaube, dass es ist, oder muss ich den Film von vorne sehen, um es richtig zu verstehen? Und genauso hast du zum Beispiel in deinen Texten auch immer wieder so Passagen gehabt, wo ich schon mal auf Stopp drücken musste, auf Pause drücken musste, um dann zu sagen, okay, wie meint er das jetzt? Ah, okay, die Facette, diesen Kontrast bringt er noch rein, indem er ein Wortspiel macht. Das muss ich echt sagen, Bruder, das habe ich immer sehr, sehr an dir geschätzt.
Danke.
Und das hast du bis jetzt eigentlich auch immer beibehalten. Das, ja. Auch wenn die Musik als Soundgewand leichter geworden ist.
Und ja, ja, die Vorangehensweise ist eine andere. Also man hat immer noch dasselbe Ziel, aber die Schritte zu diesem Ziel oder vielleicht auch die Wege zu diesem Ziel sind andere. Früher habe ich gedacht, dass man die Welt verbessert, indem man sie kritisiert. Das sehe ich heute gar nicht mehr so. Ich glaube, man kann die Welt nur verbessern, wenn man auch etwas dazu beiträgt, dass sie besser wird.
Ja.
Und nicht einfach dasteht und sagt, okay, wir machen die darauf aufmerksam sind's. Und die anderen sind es und das ist das Problem. Wir brauchen Lösungen. Ja, Mann. Aber trotzdem gab es auch Zeilen von dir, wie beispielsweise auf Depressionen. Also der Song heißt Depression. Das ist übrigens sehr, sehr schwer, weißt du, dass man, wenn man Frustration und Depression eingibt auf YouTube, unmöglich findet, Bruder. Weißt du das?
Ja, voll.
Hast du das absichtlich so gemacht? Was hast du vor?
Nein, Bruder, also ich hieß ja vorher Frustration, jetzt heiße ich Frustra.
Mhm.
Auch eigentlich nur, weil ich weiß gar nicht, wer mich auf den Trichter gebracht hat.
Der Sinn.
Der Sinn, ne? Sinn, Manager von Chelo und Abdi.
Ja, Mann.
Hat damals gesagt, Bruder, warum heißt Frustration? Soll ich weinen oder was? So, nenn dich doch um und so. Was immer diese traurige Musik? Mach doch Banger.
Ja,
so,
ne?
Das war genau zu der Zeit, wo du auch
unter Vertrag warst.
Genau, unter Vertrag warst, wo Alex Sage mit dir zusammen sozusagen die ersten Steps gemacht hat. Und ich habe dann so drüber nachgedacht und mein Horizont ging dann nur so weit, dass ich gesagt habe, ey, ich will mir keinen neuen Namen suchen, weil irgendwie feiere ich das, dass ich so tiefgründige Sachen bringe und das passt irgendwie. Ja gut, okay, dann mache ich Frustra draus, was aber auf Spanisch auch Frustration bedeutet.
Ja, okay.
Das ist genau das. Also ich habe auch eine Zeit lang, wo ich kaum Sachen hochgeladen hatte, dann Frustra eingegeben auf YouTube und habe dann lauter spanische Nachrichten, Videos und sonst was gesehen von irgendwelchen Leuten, die frustriert sind. Keine Ahnung, Alter. Ja, tatsächlich, das Thema mit dem Namen.
Depras.
Das ist genau, ja, doch genau das gesagt.
Ja, ja. So ich Depras kriegen oder was? Ich weiß, wir haben eine sehr, sehr lustige und unterhaltsame Zeit gehabt. Ganz liebe Grüße.
Ja, Sinn war es immer toll.
Ey. Ja, Mann.
Aber ich Depression hieß der eine Song. Ich habe mich ja auch nur so benannt, Bruder. Ich habe den Namen ja schon etwas länger. Ich glaube, ich war so 15, 16 Jahre alt. Und ich habe das wirklich aus dieser Emotion heraus gemacht, dass ich in meinem Leben sehr unzufrieden war. Aber nicht unzufrieden im Sinne von, ey, der ist suizidgefährdet oder so, sondern einfach nur, ich sehe, dass ich keine Chancen habe. Ich sehe, wie man mich unten runterdrückt, so. Aber nicht von im Sinne von eine Person macht das, sondern die Gesellschaft macht das. Und ich bin in meiner Umgebung aufgewachsen mit Leuten, die halt keinen Wecker stellen müssen, weil sie keinen Job haben.
Ja.
So, und wenn du dann so aufwächst und das Gefühl hast, ey, ich bin zu mehr bestimmt, aber ich habe jetzt nicht so die großen Chancen, weil ich kenne niemanden, ich habe keine Kontakte, ich habe nicht die Möglichkeit, locker mal irgendwo einen Job-Einstieg zu finden und so weiter, dann ist man automatisch einfach wütend auf, du weißt nicht mal worauf, aber auf Deutschland, auf den Staat, auf diese Emotion hatte ich sehr, sehr lange als Jugendlicher.
Aber wenn nur die anderen schuld sind, dann kann man das Problem nicht lösen, dann ist man ja ein Opfer und die anderen entscheiden, was daraus wird.
Das kann ich aber auch jetzt erst mit der Art von Reflexion, die ich über die Jahre hatte, sagen. Ja. Aber in der Zeit hatte ich das nicht.
Und wie hast du es gelöst?
Indem ich Musik gemacht habe. indem ich mich Frustration genannt habe und dann Songs gemacht habe, die Depression heißen.
Ja.
So, weil ich... Das ist ja so klischee-mäßig, ne? Wenn Rapper sagen, das ist ein Ventil für mich gewesen, ich habe meine Emotionen darin verarbeitet. Bruder, es war wirklich so. Also ich habe, als ich angefangen habe, Rap zu machen, habe ich nie dran gedacht, okay, das könnte was Größeres werden, ich könnte irgendwann mal auf einer Bühne stehen, man hatte seine Stars, auf die hat man natürlich hochgeblickt und immer mal davon geträumt, oh, es wäre schon geil, wenn ich irgendwann in dieser Position wäre. Dann hat man so MTV Cribs gesehen, wie die in riesen Mansions gewohnt haben.
Dann kriegt man irgendwann mit, das ist alles fake.
Außer bei Redman.
Ja, das war real.
Das war real, real.
Scheiße.
Aber jedenfalls habe ich mich Frustration genannt, auch weil ich finde, nach wie vor ist dieses Thema oder dieses Gefühl, diese Emotion, Frustration, wenn du frustriert bist, ist ein sehr, sehr mächtiges, zwar negatives, aber ein mächtiges Gefühl, was dir die Beine wegzieht, so, wo du echt das Gefühl hast, scheiße, ich komme hier nicht raus. Und ich habe diese Emotion nicht gemocht, aber ich habe die sehr bewundert. Und dementsprechend habe ich mich so genannt, weil jeder Mensch, egal ob alt, jung, reich, arm, ist mal frustriert. Aus irgendwelchen Gründen. Und deswegen habe ich so gedacht für mich selber, ey, nenn dich so und jeder kann das irgendwie relaten so, weil jeder hat irgendeine Phase im Leben, sei es er verliert seinen Job, sei es irgendwas passiert und er ist frustriert in dem Moment, wohlwissend, dass man irgendwann aus dieser Situation rauskommt. Aber Depression.
Also wie gesagt, es kann auch in die falsche Richtung gehen. Oder?
Voll.
Wenn du frustriert bist, musst du wirklich darauf achten, dass du diese Dinger wieder löst und weiterhin frustriert bleibst. So.
Definitiv. Deswegen. Weißt du, was es was geholfen hat?
Was denn? Musik machen.
Geld, Bruder. Also Geld und,
Geld ist
und all diese Sorgen, die durch fehlendes Geld da sind und mit Geld dann behoben werden, das ist unfassbar. Also
Das kann dich echt entspannen. Aber frustriert kannst du trotzdem sein, auch mit Geld. Dann bist du unterwegs und denkst du, okay, jetzt habe ich nicht diese Sorge, sondern ich habe die Sorge, wie ich beispielsweise das Geld vermehre, wie ich das Geld halte.
Das sind schöne Sorgen, Bruder.
Findest du?
Ja, Bruder, wenn es darum geht, wenn deine einzige Sorge ist, zu überlegen, wie vermehre ich mein Geld und ah, guck mal, der Nachbar vermehrt es schneller, dann ist es doch eine positive Sorge, Bruder. So.
Guck mal, wenn du dich dadurch definierst, Geld zu haben, dann bist du weniger wert, wenn das Geld wieder weg ist. Weißt du, was ich meine? Deswegen
stimmt.
Das meine ich. Ohne Geld solltest du genauso unfrustriert sein. Die eigentlichen Probleme sind nicht das Geld. Das erleichtert dir deinen Weg, aber wenn du das dann nicht mehr hast, dann bist du der Gefickte und hast diese Frustration. Ja. Nicht nur kein Geld zu haben, sondern auch diese Probleme, die abseits von Geld immer noch aktiv sein können. So.
Und man hat die Angst davor, wieder zurückzugehen in den Status, den man vorher hatte, ohne Geld.
Ja.
Also die Angst davor, wieder zurückgehen zu müssen, weil man, wenn man es einmal geschafft hat, irgendwie aus dieser unteren Schicht rauszukommen, sei es auch nur ein paar Steps höher zu kommen, dann will man nicht wieder nach unten, weil man weiß, was einen da unten erwartet.
Ich finde, du hast es sehr gut gelöst in deiner Musik, dass man auch sich dort wohlgefühlt hat.
Bruder, dreh mal ein bisschen das Mikrofon. Ich hoffe nicht, dass das...
Nein, alles gut. Ich finde, du hast Musik gemacht, bei der man sich gut gefühlt hat, obwohl man kein Geld hatte. Verstehst du? Ich habe so Zeilen aufgeschrieben. Du hast geschrieben... Wir leben in einer Gegend, die Ghetto wirkt wegen Hartz IV. Hier sind die Lungen schwarz, als wären sie tätowiert. Jetzt sind natürlich tätowierte Lungen nicht gut oder schwarze Lungen auch nicht. Aber dass man weiß, dass man in der Gegend ist und daraus so ein schönes Bild malen kann und sich auch quasi in diesem Bild wohlfühlt, weil es eine Art Kunst darstellt. So. Generell dieses... kein Geld zu haben und sich trotzdem in dieser Melancholie wohlzufühlen oder in diesem Zustand ist ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man sauber daraus wachsen kann. Wenn du beispielsweise gibt's viele Lottogewinner, die so von heute auf morgen reich werden und danach viel Geld haben, auf den Kopf hauen und dann wieder Depress haben und die ganze Zeit auch nur mit Geld Depress gehabt haben.
Gibt übrigens eine sehr geile Dokumentation darüber, über so eine Familie, die sich dann irgendwann so eine Go-Kart-Pan...
Warte, Leute, wie heißen die?
Bubatz oder so? Ich weiß nicht, Bruder.
Familie Bubatz.
Der hat irgendwie Fisch angeladen und so geistkrank, oder wie er sein Geld... Der hat auch Musik gemacht dann irgendwie.
Der macht immer noch Musik. Immer noch Musik. Bruder, jede Woche kommen neue Videos. Ab und zu gucke ich an, die sind echt verrückt. Und die haben sich ja mittlerweile getrennt. Die Frau und der Mann, die sind getrennte Wege, die sind immer noch zusammen. Mittlerweile, die gehen live bei Twitch und die macht Wahrsagerei.
Wow, Bruder. Diese Karten legen und so.
Und egal, was du sie fragst, sie kann nur über Beziehungen und so Liebeszeug. Egal.
Die hat da alles durchgemacht.
Die haben wirklich alles durchgemacht.
Aber zu der Zeile, Bruder, kann ich da eine Sache einwerfen, was ich mir dabei gedacht habe, als ich die geschrieben habe?
Ja. Die ist nämlich bei Deprivation dabei. Also bei auf dem Song Deprivation, von dem ich gesagt habe, ich höre den auf Kopfhörer und laufe durch die Gegend.
In einer Gegend, die Ghetto wirkt, wegen Hartz IV, hier sind die Lungen schwarz, als wären sie tätowiert. Und ich habe da dieses Bild gehabt, Bruder, von Menschen, die viel rauchen, aber nicht, weil sie es genießen. Also der Unterschied ist ganz klar, wenn du irgendwie was gegessen hast und dann so auf entspannt dir eine Zigarette anmachst. Oder eine Shisha, wie wir Jugendlichen. Aber wenn du Menschen gesehen hast, die aus Stressgründen, aus Geldgründen, weil es fehlt und weil man sich Gedanken macht, irgendwie scheiße, wie soll ich die Miete bezahlen und so weiter, eine Zigarette nach der anderen raucht, dann ist es genau das Bild, was in meinem Kopf war, als ich gesagt habe, ey, dieses dunkle, tätowierte, wenn die Lungen so schwarz sind, Bruder, dann hat der Typ mehr als Stress.
Das hat was von Suizid, gell? Also nicht die Zeile, sondern generell Leute, die so rauchen.
Das ist Endstation auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Weil die Leute ohne Perspektive dann auch nichts in die Zukunft sehen, so. Und dann halt einfach im Hier und Jetzt sich so gehen lassen.
Ja.
Hat ja auch immer was damit zu tun, was man tut, um dann dahin zu kommen, wo man sein will, um das zu verbessern.
Ja.
Du kannst das natürlich auch einfach nur akzeptieren. Aber genau, das ist der erste Schritt. Und dann entscheidest du aus der Akzeptanz, irgendwann einen Fortschritt zu machen, oder akzeptierst und bleibst einfach stehen.
Bleibst dort, wo du bist. Ich finde das auch als Thema sehr, sehr interessant, weil es gibt sehr, sehr viele Leute, die nicht die Kraft dazu haben, rauszukommen, aus dem Block rauszukommen, wirtschaftlich gesehen, finanziell gesehen, wie auch immer. Dann gibt es aber trotzdem eine Menge Beispiele von Leuten, die über den geraden Weg oder wie auch immer es irgendwie geschafft haben. Ja. Sei es durch sich angepasst, sei es durch Talente. Und ich finde, das eine Thema, was du in dem Song Paradox angesprochen hast, ich würde gerne Zeilen zitieren, und zwar rappst du: Für meine Gegend sei die Hoffnung verloren, aber deutsche Dichter werden in Betonblocks geboren.
Mhm.
Und in dem Video sieht man dann kurz Azad, sehr gut inszeniert. Aber das habe ich sehr gefühlt, weil es gibt so viele Talente, nicht nur Dichter, nicht nur Leute, die poetisch schreiben können, gut rappen können, gut singen können, gut tanzen können, sondern all mögliche Talente. Das haben wir vor zwei Folgen auch besprochen in dieser Serie Hype.
Mhm.
Da von den Machern, die aus diesen Blocks kommen, mit den Schauspielern, die aus diesem Block kommen. Und genauso kennt jeder bei sich im Block auch jemanden. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, über dass wir natürlich auch öfter sprechen und auch öfter thematisieren, gerade in der Musik, um vielleicht auch den einen oder anderen, der aus so einer Situation herauskommt oder aufgewachsen ist, auch die Hoffnung zu sein. Zu sagen, ey, du bist nicht alleine. Vor dir gab es Leute und nach dir wird es Leute geben, die da auch rauskommen werden.
Aber es liegt an jedem selber. Also selbst wenn wir diese 100%. Vorbilder sind oder sein könnten. Talent ohne Disziplin ist nichts. Und ich meine, dass noch etwas Fleiß dazu gehört. Fleiß ist, wie oft du arbeitest. Ja, Disziplin klar. Bedeutet, dass du arbeitest, obwohl du keinen Bock hast. Mhm. Und Talent, das ist etwas, das ist ein sehr, sehr kleiner Teil dieser Formel, die es da gibt. Aber wenn du quasi diese Hoffnung nicht verlierst.
Ich glaube, das ist der Startschuss, diese Hoffnung nicht zu verlieren und dann dadurch diesen Impuls zu haben, rauszukommen.
Ja.
Was würdest du sagen, wie viel Prozent Fleiß wichtig ist, um es rauszuschaffen? Weil es gibt auch untalentierte Menschen, die nur durch Fleiß, durch viel Fleiß auch einen bestimmten Step gemacht haben.
Einen finanziellen Step.
Ja, oder auch sonst Erfolg.
Aber die sind nicht frei. Die sind abhängig davon, dass jemand ihren Text schreibt. Ich rede von was vollkommen anderem, Bruder.
Auch
ich rede wirklich von der Freiheit zu wissen, ich bin in diesem Leben und ich kann in diesem Leben weitergehen. Wenn du jetzt eine Mitfahrgelegenheit brauchst, du kannst natürlich auch in dem schönsten Auto von A nach B kommen und dir aber dann nicht gehört oder du abhängig davon bist, wie viel Tank der hat. Du brauchst eine gewisse Sicherheit und eine Sicherheit hast du nur, wenn du dir sicher sein kannst, dass du es aus eigener Kraft geschaffen hast. Deswegen Fleiß ist, glaube ich, zwingend dafür notwendig, um aus deinem Talent etwas mehr zu machen als nur was du gut kannst oder gerne machst. Weißt du, du musst dieses gerne auch oft machen und jetzt kommen wir zur Disziplin, du musst es auch oft machen, selbst wenn du keine Lust hast. Wir sind beispielsweise jetzt in Frankfurt, Bruder. Ich wäre viel lieber mit dir irgendwo draußen, würde eine Shisha rauchen, nicht, dass ich jetzt hier die Fans vergrauen will oder sonst was, aber wir beide sind Freunde seit über 10 Jahren. Ich genieße das, diesen Moment jetzt auch natürlich, aber wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich jetzt mit dir Go-Kart fahren. Verstehst du? Und, oder irgendwas anderes machen.
Im Garten vom ehemaligen Lottogewinner.
Nein, hier bei mir im Garten, von der riesen Anlage, die wir haben.
Von deinem Anwesen, wo
so,
wir gerade sind.
Anwesen. Und was ich meine ist, dass wir es gibt keine Prozentzahl, die ich dir sagen kann. Ich kann nur sagen, ich würde ungefähr 10% auf Talent setzen und dann 40-40 machen. 40%
Disziplin.
Sind wir dann überhaupt bei 100? Nein, dann sind wir bei 90.
Ja, und 10% Glück.
Ja, ja. Nee, 40-40 sind 80 plus 10 sind 90.
Und 10% Glück.
Oh, Glück ist so eine Sache, Bruder.
Glaubst du nicht dran? Zur richtigen Zeit dann am richtigen Ort zu sein.
Du kannst es dir nicht aussuchen. Guck mal, du kannst dir nicht aussuchen, ob deine Eltern reich sind, wo du geboren wirst, also in welcher Familie du geboren wirst.
Das sowieso nicht, ja.
Ja, sind wir jetzt Glück oder sind wir unglücklich? Das ist eine Sache von Relation irgendwie, weil relativ ist
und,
es so.
Und die Perspektive, also willst du, ich gucke auf die kleinen Sachen.
Mhm.
Dass wir uns kennengelernt haben, war Glück. Weil da so viele Faktoren mit dabei waren. Da waren,
ja.
Also es ist nicht so, dass wir einen Job angefangen haben, beide bei derselben Firma,
ja.
Und beide in der Frühschicht antanzen und sagen, hey, ich bin der Mehmet A, ich bin der Errol.
Genau. Das, an dem Tag hätte auch Fido sich oder irgendjemand anders aus der Gruppe sich etwas mehr erklären können
oder wie auch immer. Oder der Ono hätte vielleicht keine Zeit gehabt, dann wäre die nicht zu mir gefahren. Keine Ahnung. Also aber es
Bruder,
ist so,
selbst machen wir es mal so. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, Bruder. Sei der unglücklichste Mensch der Welt. Also nicht im Unglück im Sinne von sad, sondern Unglück im Sinne von du hast kein Glück.
Pech.
Du hast Pech. Würdest du dann aufhören, daran zu glauben?
Man hat ja nicht permanent Glück und auch nicht permanent Pech. Aber ich sage, wenn du Glück an den entscheidenden Momenten hast, im Sinne von du lernst jemanden kennen, der dir kurz daraufhin eine Tür aufmacht, die du vorher nicht mal gesehen hast, dann hattest du Glück.
Nee. Ich glaube nicht, Bruder.
Schreibt es in die Kommentare, wie seht ihr?
Etwas, was mich auch sehr, sehr krass begeistert hat,
ja.
Aus deiner schönen Galerie an Musik,
ja.
War Negro Blanco. Negro Blanco war, also erstmal gab es diesen einen Song, der hieß, das ist Negro. Und das war auf einem sehr düsteren Beat, sehr abgefuckt und das ist Negro, unsere Zukunft ist schwarz, Menschen ohne Hoffnung suchen ihre Zuflucht in Gras. Koks, Pillen, doch ich laber nicht mehr viel, denn ich frag mich, was ich mache, wenn mein Vater was passiert, wird gern zurück, doch ich liebe das Vermissen, ich bin Türke und Deutscher und irgendwas dazwischen, keine Ahnung. Diese Zeilen, Zeile für Zeile ist alleinstehend so mächtig gewesen.
Ja.
An diesen Song habe ich mich krass verloren, den könnt ihr jetzt hören.
Ich bring die Negro, unsere Zukunft ist schwarz. Menschen ohne Hoffnung suchen ihre Zuflucht in Gras und Koks und Pillen. Doch ich laber nicht mehr viel, denn ich frag mich, was ich mache, wenn mein Vater was passiert. Wird gern zurück, doch ich liebe das Vermissen. Ich bin Türke und Deutscher und irgendwas dazwischen, kein Plan.
Die darauf folgende EP mit Existenzis zusammen, der auch Teil von People of Color war, die war so wichtig für mich, weil es dann nicht nur Zeile für Zeile, sondern auch im Kollektiv und in einem Zusammenspiel zwischen dir und Existenzis und in verschiedenen Songs funktioniert hat. Es war dann nicht mehr ein Song, den ich gerne höre, sondern das hat mich dann gebunden daran, dass ich sage, okay, das ist krass.
Projekt.
Und der enttäuscht mich quasi nie. Hier sind 7 Songs oder ich glaube, das sind sogar mehr Songs, 8 Songs. Und von 8 Songs finde ich 7 krass, so. Der Typ ist krass, nicht nur auf diesem einen Song, sondern wenn ich irgendwo was
verstehe.
Setzen würde, dann würde ich drauf setzen, dass Frustra einmalig ist, so. Und ich meine, auf Das ist Negro rappst du auch und ich wusste, wie man teilt, weil ich musste und das bevor ich wusste, wie man schreibt und ich
Auf Depression, glaube ich. Ne? Auf dem Depressionssong, kann das sein?
Nein.
Wusste, wie und man teilt, was ich.
Musste und das bevor ich wusste wie man schreibt und ich wusste, wie man rappt, rappte schon ein paar Bars zu der Zeit, als Michael Jackson noch schwarz war.
Das ist Negro. Auf Negro.
Ja, das ist Negro.
Das ist Negro.
Und diese Zeilen hat dann auch irgendwann Vega rezitiert auf einem Album, der ja auch einer meiner Lieblingsschreiber ist. Auf einem.
Das war sogar eine Single-Auskopplung.
Ja, welcher? Von V? Nein, Chaos? Davor.
Müsste Chaos gewesen sein, glaube ich. Das war noch, wo Hardy Eldor als sein Manager war. Das weiß ich noch.
Nenn mich Frustra, denn ich wusste, wie man teilt, weil ich musste und das, bevor ich wusste, wie man schreibt.
Ohne dich hätte es keinen Sinn gemacht. Nenn mich Frustra, denn ich wusste, wie man teilt.
weil ich musste. Und das bevor ich wusste, wie man schreibt. Und ich wusste nie, wie leicht es wird, bewirkt es nicht.
Große Ehre.
Große Ehre.
Liebe Grüße an der Stelle.
Weil, wenn du das tust, was dann rezitiert wird von Leuten, die du auch feierst,
ey,
dann weißt du, du bist schon mal auf dem goldenen Weg, so, du bist auf Gold richtig.
Wahnsinn, Wahnsinn gewesen.
Geiler Song. Auch Frust. Was ist deine Lieblingszeile von Vega? So aus dem Stegreif?
Der hat sehr, sehr viel. Ich finde zum Beispiel so Zeilen wie
der hat sehr
viel. Denn egal wie laut ich rede, hell ich scheine, habe ich das Gefühl, du siehst mich nicht. Also sowas hat er dann. Oder fühlt sich an wie Kilometer weit gelaufen, aber keinen Schritt nach vorn gegangen. Irgendwie sowas.
Mhm.
Also er hat so ganz, ganz viele Zeilen, wo ich denke, der ist der geisteskrank, Junge. Aber auch von der früheren Zeit, wo er noch mal ein bisschen dicker war.
Da habe ich eine Lieblingszeile.
Mit Separate zusammen und so weiter. Schau nicht zurück ist übrigens einer der Faith-Songs, der Vega-Part ist. Oh Gott. Oh mein Gott.
Auf dem Lieber bleibe ich Broke-Album sagt er, 100 Kilo Schwergewicht, ehrlich, ich bin noch zu fett für das Schwimmbad.
Ja, geil, Bruder. Diese Bruder, Ehrlichkeit.
Bruder, er hat sehr, sehr fatale Sachen gerappt. Also Hut ab, Bruder. Hier, Mütze
lieber, lieber bleibe ich Broke-Album war unfassbar.
Aber ich finde, danach hat er auch noch gute Album gemacht. Und
ja,
Wird immer so reduziert auf das eine. Aber weil man es halt vom Feu, man will so eine enge Beziehung zu ihm halten, indem man sagt, ey, ich bin aber voll lange, so wie ich dir auch sage, ey, wir sind seit 15 Jahren Freunde oder seit 13 Jahren meinetwegen.
Ja.
Das soll den Leuten zeigen, guck mal, ich stehe dir nah.
Ja.
Wenn ich etwas als krass feiere, wie sein erstes Album, dann will ich sagen, guck mal, so nah stehe ich dir, als noch
so lange
nicht so viele
bin ich
da
dabei
waren, waren wir mit dir so.
Das ist genau der Grund auch, dass man, also Lieber bleibe ich broke, war ja an vielen Stellen nicht Hochglanz perfekt produziert auch und auch nicht Hochglanz abgemischt, gemixt, gemastert. Es war trotzdem rough so und er hatte Hunger und er wollte es machen und es war ein rundes Album und die Zeit, also gerade ich als Jugendlicher, der das dann damals gehört hat, als es rauskam, ich bin mit Vega diese Schritte gegangen, wie er immer größer wurde und größer wurde. Und dann kam das 16 Bars Exclusive, was er gerappt hat und so weiter. Und dann war mit Savage auf dem Mammut-Remix, wo er abgerissen hat und so weiter. Ne? Also diese Steps geht man dann mit. Und deswegen ist natürlich dann so ein Album wie Lieber bleibe ich broke, der die ersten professionellen Schritte von Vega darstellt, natürlich immer, also hat einen anderen Platz in meinem Herzen als andere Alben, die er danach rausgebracht hat, die aber auch sehr gut waren. Ne?
Wie ging die Zeile? Das ist Goethe-Shit, Brüder wurden durch Faust zur Legende.
Ja, das ist
Jungs. Also,
ja,
wenn es irgendwo in Deutschland irgendeine Art Poetry-Slam, dann kommt es aus dem Hip-Hop. Also, es gibt keinen, also zumindest nicht in meinem Kosmos. Ich rede immer von mir. Ich kenne keine Punkrocker, die so gute Sachen schreiben. Oder keine Schlager oder sonst was. Ist wirklich so. Also nur aus meinem kleinen.
Ich meine, Deutschrap ist natürlich auch das Genre, wo du sehr, sehr viele Silben und Aussage irgendwie verpacken kannst. Im Pop hast du deutlich weniger. Deutlich mehr Wiederholung vor allem. Rock etc. hast du auch wenig, also du hast wenig Platz für den Text. Da geht es ja auch viel mehr um das Instrumental an sich. Es ist auch weniger geworden bei uns, muss man sagen. Früher noch 16 Bars waren Standard und jetzt mittlerweile sind 12.
Du machst jetzt 8. Wieder den Klo oder was?
Nee,
komm,
aber...
sag's. Mi. Heul nicht,
aber nee, es ist trotzdem noch das Genre, wo du sehr, sehr viel Aussage hast.
Also mit das Stärkste, oder?
Ja.
Lass mal ein bisschen feiern, oder?
Ja.
Ich glaube, dass wir echt eine wichtige Rolle gerade spielen in Deutschland. Und überleg mal, von was wir kamen so. Von einer, wie haben sie es genannt, Subkultur. Was, Bruder, die meisten Sachen, die im Pop geschrieben werden, werden von uns geschrieben. Die meisten Sachen, die
teilweise an Schlager
Schulen,
jetzt mittlerweile, Bruder.
Ja, Bruder.
Schlager sogar, das ist in der Deutschrap-Hand.
Sachen, die an Schulen unterrichtet werden, die kommen von uns. Also jetzt nicht im Musikunterricht, sondern generell so biografische Künstlerfiguren oder so. Wir haben einen sehr, sehr großen Einfluss in dem Mainstream. Und
politische Rapper, Aktivisten. Also das Feld ist sehr, sehr breit. Aber ich habe auch ein paar Zeilen noch von dir, Bruder, dabei.
Kick.
Welchen suche ich mir jetzt aus? Alter? Also wir hatten ja ein bisschen auch über deine Kindheit und, oder besser gesagt, deine Jugendzeit, wo du mich besucht hast, wo du zu mir nach Hause gekommen bist. Und es gab einen Song von dir. Ich erinnere mich noch gerne, wie ich den das erste Mal gehört habe. Das war, ich spreche über den Song Augenblick. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich, als du das ganze Album, wo auch Augenblick als Teil davon ausgekoppelt wurde, aber als du das Album gemacht hast, hatten wir nicht so ganz den engen Kontakt im Sinne von, wir haben uns permanent gesehen. Und du hast viele Songs gemacht, die ich dann auch später erst gehört habe, nicht im Entstehungsprozess. Und dann gab es diese Startrampe vom Bayerischen Rundfunk und dann gab es als Finale dieser Geschichte, gab es dann einen Auftritt, ein Konzert. Das war for free, da haben 100 Leute reingepasst, es war echt eine geile Stimmung, es war eine familiäre Stimmung, da waren auch ganz, ganz viele Leute dabei, die wir kannten. Und da hast du im Vorfeld dazu, als wir dann sozusagen zur Probe, zum Soundcheck hingegangen sind, hast du das erste Mal den Song performt. Also da habe ich den Song das erste Mal gehört, als du ihn performt hast. Und vorher hast du Songs angespielt, die ich kannte und dann kam dieser und der Beat kam mir bekannt vor, den hatte ich vorher auch schon gehört. Und dann, nein, du willst nicht wissen, wie es mir geht. Ich habe mich so an die Wand angelehnt und bin so richtig in diese Stimmung rein versackt, in diese Melancholie rein und konnte nichts mehr sagen. Ich habe einfach, also es war wirklich null. Und eine Zeile fand ich besonders, das ist jetzt der Downer der Folge, aber eine Zeile fand ich sehr, sehr besonders, weil es nicht nur Schwäche zeigt, sondern auch zeigt, dass du ein Stück weit drüber stehst. Und zwar rappst du: egal ob Partner oder Ehemann, nach der Scheidung bleibt ein Ehrenmann, weiterhin ein Vater, ein Leben lang.
Du hast uns vergessen, dafür gab es keinen Grund, egal ob Partner oder Ehemann. Nach der Scheidung bleibt ein Ehrenmann, weiterhin ein Vater, ein Leben lang.
Und dieses Mindset, was du nach wie vor als sehr, sehr junger Künstler damals auch bewiesen hast, hat dich nochmal, für mich persönlich nochmal, viele, viele Steps weitergebracht. Weil du auch natürlich so eine sehr verletzliche Seite gezeigt hast. Also eine sehr verletzliche Seite. Du bist, ich glaube, mit dem Song so richtig mal in die private Richtung gegangen. Vorher war es auch immer sehr privat und persönlich, aber hier war es halt wirklich, waren das Themen, die normalerweise hinter verschlossenen Türen stattfinden. So, und ich bin nicht nur allgemein Fan davon, wenn Leute mal ihr Inneres nach außen bringen, aber ich war so begeistert, wie du es vor allem zu Blatt Papier gebracht hast.
Ja, weil es ja eigentlich nicht an dich gerichtet ist, sondern an meinen Vater.
Genau.
Und ich glaube, dass die Schwachstellen, die ich so beschrieben habe, etwas ist oder sind, die mich sehr nahbar gemacht haben.
Aber besonders fand ich den Song ja auch vor allem, weil ich finde, man hört sehr raus, dass es aus so einem jugendlichen Ich geschrieben ist, ne? Also so aus
der
aus zählt dieser, ja
auch paar Jahre, immer am Anfang genau. der Parts zählt er das Jahr auf, wo ich bin jetzt 9,5 Jahre alt oder
genau,
ich bin jetzt
11, wo es passiert Jahre ist.
Genau.
Und diese Frustration wurde sehr gut eingefangen.
Ja.
Und das ist halt das Besondere an dem Song. Also man kann sich genau reinversetzen, wie sich der 9,5 Jahre alte kredibil fühlt.
Ja.
In dem Moment.
Und ich finde das, also jetzt im Nachhinein, ich wollte das nicht zur Single machen zu dem Zeitpunkt. Ich wusste auch nicht, ey, soll ich das droppen, soll ich das nicht droppen?
Ja, was persönlich ist.
Weil es, Bruder, es war da schon, wenn du dich präsentieren willst, wirst du dich immer aus der günstigsten Position präsentieren.
Ja.
Was, glaube ich, mittlerweile jetzt mit Mitte 20, Anfang 30 bald in zwei oder drei Jahren, ich meine, ich bin 28, nach 8 Jahren oder nach 9 Jahren in der Öffentlichkeit arbeiten und hinter den Kulissen an sich arbeiten, meine ich, dass das eine, wie soll ich es beschreiben, eine, boah, ich habe den Faden verloren, ich denke gerade an meinen Vater, krass.
Und
wo waren wir?
Und darüber, ob du 28 bist
ach
oder
so,
27.
Ja. Und darüber habe ich auch kurz nachgedacht. Ich meine, dass es wichtig ist, dass man seine Schwachstellen kennt, um sie zu stärken. Und dass es egal ist, was ein Dritter oder ein also jemand anders außerhalb deiner Privatsphäre über dich denkt. Und es gibt sogar Leute, die das spielen können, so, die können, keine Ahnung, ein Image einnehmen. Ich bin ja nur jemand, der genau filtert, was er von sich preisgibt und was nicht.
Ja.
All das, was ich mit kredibil bin, bin ich. Auch Augenblick bin ich, aber nicht im Augenblick.
Ja, genau.
Darum geht es.
Das ist ja auch nur eine Facette.
Mhm. Aber andere wissen dann, okay, wenn ich das und das mache, dann könnte ich das und das beispielsweise, lass mal über Bushido reden. Das ist ein, etwas, wo ich merke, boah, er hat mich an den Punkt gebracht, wo ich nicht mehr einschätzen kann, ob er es wirklich ist oder ob er mich gerade spielt, weil er auch in der Öffentlichkeit darüber spricht, dass er gerne spielt. Und ab da verliere ich mich. Ab da weiß ich nicht mehr, ob es echt wirkt. Und das ist ja,
und dann wird's
Rap ist die einzige Musik, wo man auch das, was man sagt, auch verkörpern muss.
Shoutout an Megalo.
Shoutout an Megalo. Ich weiß nicht, ob er es spielt oder ob er mich gerade spielt. Und ich glaube, da ist der große Unterschied zwischen, okay, der setzt eine Stimmbrille auf und eine Mütze und er hat seine Privatsphäre.
Ja.
Und das andere ist, der stellt etwas dar, was er ganz offensichtlich nicht ist.
Voll. Aber kommen wir mal weg von dem ganz Privaten hin zu dem etwas weniger Privaten. Eine Zeit habe ich so gefühlt, weil ich das einfach kenne aus meinem Leben, Bruder. Du rappst in Hiob. Von wo ich komme, lernt man Leben ohne Angst. Doch Fernbedienungen sind in Folien gepackt. Bruder, ich habe einen Nachbar gehabt. Ich weiß nicht, ob das ein Fetisch ist, ob er Plastik mag, ob er Plastik liebt. Aber ihm war alles in Folie gepackt, Bruder.
Und wie war der draußen? Hat der ein Leben ohne Angst geführt? Das ist doch verrückt, Mann. Ja, du gehst nach Hause, du verbindest deinen Kommandant, weil du Angst hast, es abzunutzen.
Ja.
Und dann, um mal dein Beispiel zu bringen, dann bist du in der Gegend, wo die Lungen schwarz sind, als wenn sie tätowiert. Ja, ne, du bist sehr ohne irgendwelche Befürchtungen gehst du mit deinem Leben leichtfertig um.
Das, richtig.
Was so kleine materielle Dinge, wie wichtig die sind im Gegensatz zu uns, so. Ne. Ist unfassbar.
Bruder, die hatten, das ist mein Nachbar, ne? Die hatten irgendwann mal so eine Couch gekauft, so eine Schlafcouch von Istikbal, so eine auf die, so Türkei-mäßig, die du so einmal umklappen kannst und dann wird's zum Bett. Und dann klappst du es nochmal um, wird's zum Sofa. Und dann habe ich mich da so raufgesetzt und da war so ein Bettlaken drüber so. Und dann hat sich das so komisch angefühlt, hat auf einmal Geräusche gemacht. Ich so, ey, was ist da los? Oder unter dem Bettlaken war es noch in Plastik eingehüllt. Also so sehr hat er Leben ohne Angst, Bruder.
Ach, das ist doch krass, Mann, Alter.
Das ist crazy.
Und Rich-Leute, Bruder, denen ist egal, Bruder. Hauptsache, nee, geht's gut.
Bruder, was für Abnutzen einer Fernbedienung, Bruder, was soll das?
Das ist
ey,
das crazy. Ist
falsche Prioritäten, Bruder. Ich
sag, das ist wirklich so. Ist wirklich, wirklich so. Reiche Menschen gehen mit materiellen Dingen um, als ob sie nicht existieren, Bruder. Nicht, weil sie viel davon haben, sondern weil sie wissen, dass sie diejenigen sind, die diese materiellen Dinge holen. Also ist viel wichtiger, dass sie sich selber im Fokus halten.
Der Wert
und nicht diese Dinge.
Ist woanders.
Andererseits verstehe ich auch Rapper, die nichts hatten und sich dann Klunker und Uhren und Ketten kaufen.
Voll.
Nicht, weil ich mich darin sehe oder irgendwie von meinem 100.000 Euro Vorschuss mir jemals so etwas gekauft habe, sondern weil ich weiß, wie es ist, nichts zu haben und dann in den Augen anderer scheinen will. Ja, ich will den Leuten sagen, guck mal, jetzt hab ich's und hier bin ich. Du Missgeburt hast jahrelang gedacht, dass ich hier nichts auf die Reihe kriege, aber ich habe einen Wert. Ich möchte kurz Apache zitieren.
Ja, ich wollte es gerade sagen, Apache hat eine sehr geile Line
dafür. Ja, im Restaurant. Sehr, sehr gute Line. 10K am Handgelenk. Soll ich sie, hab so lange überlegt, soll ich sie holen oder nicht? Doch anders verschaffst du dir keinen Respekt bei dieser Oberschicht. In der ersten Ebene, vollkommen überkrasse Zeile. In der zweiten Ebene, so wie ich hier sitze, Bruder, ich hätte mir mehrere 10.000 Euro Uhren kaufen können. aber ich will gar nicht von deren Augen irgendwie eine Wertung in meinem Leben stattfinden lassen. Wirklich nicht. Hm. Mir ist viel wichtiger, was du von mir hältst. Abseits vom Frustra. Mir ist wichtiger, was mein Vater von mir hält. Hm. Um mal da den Dings zu kriegen. Oder was meine Mutter von mir hält. All das, was ich mache, darauf bin ich stolz und das ist etwas, was ich kreiere. Hm. Aber was daraus resultiert, entscheide nicht ich. Und das sollte mir nicht mehr oder weniger Wert geben. Also ob ich mir eine Uhr hole oder nicht, ob ich vor 5 Leuten auftrete oder nicht, darf in meinem Gefühlswelt nicht so viel Wert haben, wie wenn du sagst, ey Bruder, krasse Augenblickzeile oder krasse Zeile mit dieser Alufolie-Dings. Das ist etwas, was mir als Person in meinem Leben ein Dings gibt. So. Aber alles andere.
Ich verstehe es aber schon, dass warum das Leute halt natürlich auch machen. Ne? Das ist ja dieses, man möchte dazugehören, man möchte nicht ausgegrenzt werden, man möchte Teil des Spiels sein. Es ist natürlich sehr, sehr oberflächlich. Und das ist ja auch das, was im Grunde die Kritik an diese Oberschicht ist. Mhm. Also du wirst nie Teil dieser Oberschicht sein.
Das Niemals.
Das ist halt Fakt.
Zumindest nicht von der Oberschicht, von der du so lange überlegt hast, ob du es machen sollst oder nicht. Die Leute machen es und die sind in ihrer ethnischen Community
richtig
immer im Vorteil.
Genau. Und immer in der Mehrzahl, Mehrzahl vor allem. Also du hast da höchstens einen Fuß in der Tür, aber so richtig die Tür aufmachen wird schwierig. Aber du kannst natürlich einen Fuß, diesen Spalt ein bisschen größer machen, indem du dich genauso kleidest, indem du drauf achtest, dass du reich aussiehst, damit du wenigstens wirtschaftlich gleichgestellt bist. Aber Akzeptanz ist halt so eine Sache. Mhm. Die wird nie kommen.
Aber die Augen anderer machen dich nicht glücklich, Bruder. Ich will nur, dass jeder da draußen versteht, dass es nicht um irgendjemanden anderes geht, sondern nur um die Person selber. Kommst du aus dem Block, dann kommst du aus dem Block. Früher oder später, wenn du wirklich da raus willst. Mhm. Aber du kannst auch aus dem Block kommen und dort bleiben. Das ist die Intention, die du hast und selber in die Hand nehmen solltest. Mhm. Redet jemand gut, schön für ihn. Redet jemand schlecht, schön für ihn. Du alleine hast es in der Hand, ob du das unabhängig kreierst und weitermachen kannst oder nicht. Und bis dato glaube ich fest daran, dass mir das niemand nehmen sollte, diese Freiheit, dass ich selber morgens aufstehe und sage, heute fick ich das Studio. Und ich schaffe einen Song, der, sobald ich mich in meiner Promophase damit beschäftigt habe, welcher Song in welcher Reihenfolge in welcher Plattform kommt, mit all diesen Dingen, die darum auch geschehen müssen, er durch die Decke geht. Solange ich daran glaube, kredibil zu sein, also glaubwürdig zu sein, habe ich keinerlei Sorgen. Und ich habe auch nie mich großartig beeinflussen lassen. Klar war ich auch mal jung und ich habe mein Management gewechselt, aber ich habe mein Management gewechselt, nicht weil mich voll gelabert wurde, sondern weil mein Altes nicht gepasst hat, beispielsweise. Ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich sage, ich bereue, dass ich das so, meine Freunde sind dieselben. Ich bereue vielleicht, dass ich manche Leute zu meinen Freunden gezählt habe und daraus auch eine Erwartung an Menschen geknüpft habe, die gar nicht dieser Erwartung gerecht werden konnten. Aber
daran lernt man ja.
Das Spreu Weizen und du, Bruder, du, Tommy, unabhängig davon, ob ich kredibil bin, zu mir stehen. Und darum geht es, bedingungslose Liebe. Daran glaube ich fest. Wenn es pure Liebe, also pure Wahrheit ist, dann ist es nicht daran geknüpft, ob ich jetzt etwas Gutes mache oder was Schlechtes mache. Das tue ich für mich und darauf kann ich dann stolz sein. Aber ob das dann andere cool finden, nicht cool finden, ob es gehypt ist oder ob es Leute gut sprechen, schlecht sprechen, spielt alles keine Rolle. Solange ihr mit mir seid. So sehe ich das. Aber so sehe ich das auch nach vielen Jahren und viel Arbeit.
Hast du eigentlich noch Songs, die jetzt passen könnten? Wenn du schon sagst, ich gehe durchs Studio und fake ja alles kaputt. Ich habe bewusst fake gesagt.
Fake, wir sind in einer Hip-Hop-Sendung, Bruder. Die werden uns doch sowieso nicht feiern mit unseren Fakern. Fake vor deiner eigenen Tür, Spaß. Bruder, ich habe eine EP gemacht, die heißt Schwachstellen und ich habe ein Album gemacht. Das heißt, da bitte piepen.
Ja.
Und es kommt hoffentlich dieses Jahr. Ich habe aber sonst keine alten Songs von dir oder von mir. Ich finde, unsere ersten Songs kann man sich nochmal anhören.
Ja.
Mehr Tränen auf Ehrlich Gesagt, EP 2012.
Das war unser erster Song, ne?
Vor 10 Jahren.
Es sind mehr Tränen mit jedem Tag, der hier vergeht. Mein Schmerz lebt in jedem Takt, den mein Herz schlägt. Und du sagst, du hättest es selber auch schon erlebt. Und sag, was du willst, doch sag nicht, dass du mich verstehst. Denn ich brauche kein Mitleid von dir.
Vor 10 Jahren unser erstes, Bruder, darauf, wenn ich nicht darauf stolz
sind
bin,
mehr
seit 10 Jahren unser Handwerk so liebevoll gestalten und so detailreich.
Hm.
Bruder, dann auf was? Hm. Den Tristan Grau, guck mal, über Bela haben wir gar nicht geredet, beispielsweise. Tristan Grau, der auch kurz nach der EP, glaube ich, veröffentlicht wurde, der Song. Das war unser erster gemeinsamer Song zu
Glück. Oh ja, ja, stimmt.
Den könnten wir auch anspielen.
Nur ein Märchen. Eure kunterbunte Welt ist im Untergrund versteckt zwischen Kurten und Rebellen. Guck, hier unten wuchsen selten Helden hervor. Gib mir nur ein Tape Zeit und wir ändern enorm. Es geht von unten nach oben. Ich atme ein, atme aus. Schwarze Zeit, weißer Rauch. Das ist kredibil, Bruder.
Boah, da habe ich meinen Part sehr geliebt, Bruder. Kennst du das? aber wirklich so.
Ich weiß nicht, auch.
Es gibt so Parts, so, die du so rappst und dann sagst, ja, hier passt einfach alles. Da brauche ich nichts ändern, keine Pause ändern, kein Wort, keine Silbe ändern. Das ist einfach so, wie der da ist. Mhm. Ist super. Also da war ich sehr glücklich, aber auch die ganze Symbiose. Ich weiß noch, dass Bela und ich, wir haben in Nordrhein-Westfalen haben wir das aufgenommen. Ich habe noch eine Zeile, Bruder. Ich habe jetzt gar keinen Übergang, aber die fand ich auch immer sehr besonders. Und zwar aus dem Song Meine Sprache, Demo-Tape. Du weißt genau, welche Zeile ich meine.
Oh, ich weiß nicht. Es gibt zwei. Aber du meinst, immer wenn ich frage, wie es dir geht, will ich nicht fragen, wie es dir geht, sondern sagen, dass du fehlst.
Genau die, Bruder.
Die ist nice.
Die hat gehittet. Also es war wirklich so auf ganz simpel gehalten, so viel gesagt.
Die war echt gut.
Die Lage hier quält mich, frag mich tagtäglich,
ob du meine Sprache verstehen willst.
Ja, die Demo-Tape-Zeit war schon wild.
Die war krass.
Ich fand Struggle fand ich auch krass, ich fand das Video auch sehr gut.
Ich fand die Renaissance-Zeit auch richtig
Renaissance.
Absurd krass. Und die Zeit im Keller, wo wir dieses Nie wieder Bahnhof gemacht haben.
Oh, da haben wir einen Song, den wir noch mit reinpacken
können. Das war auch sehr, sehr krass.
Ein gemeinsamer Song.
Willst du wissen, wie ich Scheine mach? Der Wert meiner Lyrik Millionen schwer. Wir machen Musik für den kleinen Mann. Jeder von uns hat ein großes Herz. Ich hab immer noch 100.000 Jungs da draußen, die nur von Luxusautos träumen und die Welt durch dunkle braune Augen sehen und niemals das Gift verkaufen wollten.
Ja, die war heftig. Da hatte ich auch das Gefühl, dass du wieder Bock hast, Musik zu machen.
Weil ich sie selber gemacht habe.
Ja, du hast richtig Freude.
Ich hab selber Beats gemacht, mich selber aufgenommen, mich selber Dings. Aber nachdem das abgeschwollen ist, da unten im Keller, oder jetzt, Gott sei Dank, ich bin nicht mehr da. Das war eine sehr, sehr harte Zeit.
Hm.
Oh Mann.
Zum Glück in der Vergangenheit.
Zum Glück bin ich jetzt in meiner Residenz. Kommt mich besuchen. Oder bleibt da, sonst komme ich mit Baseballschläger an den Gartenzaun.
Wie Dings.
Bruder.
Bildzeitung Reporter bei Sido.
Mann.
Mäßig.
Bist du behindert? Ein Hurensohn bist du.
Ja, ja. Ich liebe Deutschrap. Alter, ich bin ja richtig unterwegs, auch auf Twitter und so. Alter.
Was geht bei Twitter? Lass uns mal kurz anschneiden, was da jetzt.
Das ist super, Bruder. Ich bin
auf Twitter bin ich lustig, auf Instagram bin ich politisch.
Okay.
Ich hab meinen Weg gefunden, Bruder.
Du kleiner Bushido. Erzähl. Kleiner Darsteller. Selbstdarsteller. Und was musst du im Resümee?
Ich spreche gerne über Musik, Bruder. Ich freue mich, wenn ein, zwei Leute zuhören und sagen, hey, die Meinung ist gut.
Okay. Kann ich so unterstreichen. Ich spreche auch gerne über Musik, weil das so nichts mit der Person.
Wir haben ja damals diesen Podcast angefangen. Ich weiß noch, wir waren eingeladen zu OG Kimo.
Mhm.
Pre-Listening im Bürgeramt.
Ja.
Zu dem Album Geist.
Ja.
Da haben wir mit Jungs, da war Berkan dabei, A zum J, Allen, liebe Grüße an den Bruder. Special Guest steht immer noch, muss mir Bescheid sagen, Bruder, dass wir es planen können. In den nächsten Folgen. Balkan,
mein Schatz.
Ja, Mann, Balkan, bester Mann. Und ja, verschiedene Leute, Sino war dabei, die ist das, wir haben alle abgehangen und im Nachgang Ja, Jumper war auch noch dabei. Und dann sind wir mit Jumper zusammen Shisha rauchen gegangen. Da waren noch ein paar andere und dann haben wir uns drüber unterhalten. Ey, wollen wir nicht irgendwie so einen Podcast starten? Das war noch way back vor Pandemiezeit, wo nicht jeder einen Podcast hatte. Und dann haben wir gesagt, ey, wir müssen aber irgendwas machen, was nicht jeder macht. Und wir haben ein Problem gesehen. Und das Problem, was ich gesehen habe, vor allem war, ey, es kommt einfach zu viel Musik raus. Wer soll denn da noch den Überblick haben?
Ich.
Und das war die Idee.
Ich höre jede Woche 100 Songs und es gibt immer. Ich höre jede Woche 100 Songs.
Bruder, ich habe schon Songs namens Depression gemacht.
Ich kann jetzt nicht noch aufarbeiten.
Nein, das ist kein Disrespect an die Künstler, aber ich brauche manchmal nur 20 Sekunden von einem Song her, Bruder, nee. Dann reicht das.
Ich auch. Und
es sind auch nicht alle Songs schlecht. Aber ich spüre schon, dass viele Rapper, und das ist mehr als 50%, vielleicht auch mal einen Song skippen sollte und mal auf der Festplatte lassen sollte. Das ist wirklich meine echte Meinung. Ich finde, dass viele zu schnell auch releasen, um es released zu haben.
Ja. Und wenn ihr Songs haben wollt, die noch nicht veröffentlicht wurden.
Geile Überleitung.
Wir haben diesen wundervollen Link euch bereitgestellt. Auch mitunter sind da Songs, die noch nicht hier genannt wurden. Ihr könnt ihn runterladen. Schreibt, sollen wir einfach sagen, schreibt uns.
Wir können das einfach in die Podcast-Info mit reinposten. Ich denke schon. Dann Okay. Klicken sie sich das an und dann landen die automatisch auf Dropbox.
Viel Spaß mit den Songs.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht's wieder wie gewohnt zu den Songs. Ich bin gespannt, wer released.
Ich will releasen dann. Ich kann nicht mehr.
Ja, ich hoffe auch, dass du bald release, Bruder. Die Songs sind wild.